Ja, von mir aus bin ich auch, fände ich es auch schön, wenn vielleicht nach dem Vortrag wir auch noch eine Gebetsgemeinschaft überhaupt haben könnten. Ja, ich kann auch immer mit dem Gebet abschließen, aber es ist auch schön, wenn vielleicht auch eine Gebetsgemeinschaft ist, wo vielleicht verschiedene Brüder dann was dazu auch im Gebet äußern. Ich wollte am Anfang noch hinweisen auf diese Broschüren. Ich habe ja schon gesagt, ich habe aus der Auseinandersetzung mit der Charismatik auch ganz existenziell so einige Broschüren entwickelt, die die verschiedenen Grundlehren dieser Bewegung und Praktiken kritisch durchleuchten. Zum Beispiel die charismatische Bewegung, endzeitliche Erweckung oder endzeitliche Verführung. Da geht es also um diese Frage, gibt es eine große Erweckung, eine Geistesausgießung in der Endzeit? Was ist mit Joel 3? Wie verstehen wir das? Ein Thema, das natürlich auch immer wieder wichtig ist, auch in anderen Kreisen als charismatischen, ist Lobpreismusik, Lobpreislieder. Auch darüber habe ich einiges geschrieben, geistlich das mal aufgezeigt, dass es eben kein wirklicher biblischer Lobpreis ist, sondern eine sehr manipulative Musik, die Menschen letztlich auch in die Irre führt und auch diesen charismatischen Geisteseinfluss transportiert. Dann zum Beispiel hier diese grünen Broschüren, da geht es um Gemeinde, geistliche Ausrichtung und Orientierung für die Gemeinde. Zum Beispiel hier Ökumene, wohin führt die Einheit aller Namenschristen? Ja, das ist ja was, wenn man sich das anguckt, auch in den Kreisen der Evangelischen Allianz, spielt die baldige Vereinigung und die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche eine Riesenrolle. Der Papst Franziskus umarmt alle und versucht, sie alle nach Rom zu ziehen. Und da ist es wichtig, dass man auch klare geistliche Maßstäbe hat. Wie müssen wir eigentlich als Christen die Ökumene beurteilen? Das ist zum Beispiel auch so ein ganz grundsätzliches Thema. Der Weg der Gemeinde in der Endzeit berührt ein bisschen das Thema der Predigt, die ich morgen bei euch halten darf. Auch sind alles eigentlich Bibelarbeiten. Ja? Dass man einfach Schritt für Schritt sieht, was lehrt die Bibel, was ist davon eben auch für unsere Zeit wichtig. Dann diese roten Bücher, da geht es um Glaube und Nachfolge. Der biblische Weg für die gläubige Frau, ein Mann nach dem Herzen Gottes werden. Das sind also jetzt einfach auch so biblische Hinweise, wie wir als Männer und Frauen dem Herrn nachfolgen und treu leben können, was die Bibel über unser Leben auch in dieser Hinsicht sagt. Schaut euch das an, diese ganzen Broschüren sind kostenlos. Ihr könnt sie gerne mitnehmen für euch selber. Die Hoffnung ist, dass ihr sie auch lest. Aber ihr könnt auch welche mitnehmen für andere. Also wer zum Beispiel weiß, ich habe da so, was weiß ich, einen Freund von meinem Sohn, der ist in der Charismatik. Einfach was mitnehmen, weitergeben, das ist alles kostenlos. Wer will, kann eine Spende geben, ist aber kein Muss. Ja, der Herr sorgt für uns, dass wir immer Überschuss haben, was die Kosten für die Esra-Broschüren angeht. Da ist also keine Problematik. Ne? Einfach, dass ihr euch umschaut. In der einen Ecke habe ich auch Leseexemplare meiner Bücher ausgelegt. Die findet man nicht in jedem christlichen Buchladen, sind manchmal ein bisschen weniger beworben. Aber wer will, findet da eben tiefere biblische Orientierung zu allen möglichen Fragen. Mir ist also immer auch wichtig, ich habe auch viele auferbauende Bücher geschrieben, nicht nur kritische oder aufklärende, sondern auch Bücher über Heiligung, über geistliche Reife, über Mann und Frau, über Gottesfurcht, weil es mir eben ganz wichtig ist, dass wir als Gläubige, wenn wir gesund glauben wollen und durch diese Endzeit kommen wollen, dann brauchen wir Informationen über Irrlehren, wir brauchen aber auch Zurüstung, dass wir ein intensives persönliches Leben mit dem Herrn führen. Ja, sonst ist es ganz schwierig. Das brauchen wir und deswegen schaut euch da in Ruhe das an. Diese Bücher sind einfach Ansichtsexemplare. Verkaufen tue ich meine Sachen grundsätzlich nicht, aber man kann sie zum Beispiel bei der Buchhandlung Bühne oder irgendwo sonst bestellen. Ja, gut, dann lege ich das mal weg. Ja, wir kommen zu unserem zweiten Thema, geistliche Grundsätze für biblisches Gemeindeleben. Also das, was wir gehört haben über das Wesen der Gemeinde, über ihre Stellung vor Gott, das muss ja umgesetzt werden. Das muss sich ja irgendwo auch in unserem Leben als Einzelne und als Gemeinde verwirklichen. Und der Platz dafür ist im Prinzip die örtliche Gemeinde. Ja, also wir haben gesehen, es gibt grundsätzlich vor Gott die eine Gemeinde Gottes, der Leib des Christus, da gehören im Prinzip alle wiedergeborenen Gläubigen auf der ganzen Welt dazu. Das ist eine Einheit. Aber natürlich ist es so, dass dieser Leib sozusagen sein Leben, seine Leibesfunktion nicht in so einer Abstraktion ausüben kann, sondern dafür ist es nötig, dass die Gläubigen an bestimmten Orten sich zu örtlichen Gemeinden versammeln. Und wir haben ja schon gesehen, am Anfang des ersten Korintherbriefs, der Apostel Paulus richtet diesen Brief an die Versammlung in Korinth, an die Gläubigen, die sich in Korinth versammelt haben. Das war sicherlich eine große Stadt, auch eine größere Gemeinde. Vielleicht haben sie sich gelegentlich auch in Häusern versammelt, vielleicht in kleineren Gruppen, aber auf jeden Fall gab es das, was in 1. Korinther 14 auch gesagt hat, wenn ihr alle an einem Ort versammelt seid. Das heißt, es gab eine örtliche Gesamtgemeinde. Und das ist eigentlich der Gedanke Gottes, dass eben diese, das biblische Gemeinde sich konkret äußert durch örtliche biblische Gemeinde. Wobei da ist es auch sehr, sehr tröstlich, finde ich, dass der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 20 diese Verheißung gegeben hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Er hat nicht gesagt 20 oder 30 und schon gar nicht 200 oder 300. Das finde ich sehr, sehr tröstlich. Weil sehr oft, gerade auch in der heutigen Zeit, wo biblische Gemeinde ganz oft auch Rückschläge erleidet, indem zum Beispiel Gemeinden, die Jahre und Jahrzehnte bibeltreu waren, plötzlich umkippen, charismatisch oder liberal oder modern werden. Und dann kommen plötzlich einige bibeltreue Geschwister in Nöte und sagen, ich habe keine Gemeinde mehr. Ja, die Gemeinde, in die ich 40 Jahre gegangen bin, da wird Gottes Wort nicht mehr richtig verkündigt. Die sind von dem Weg abgewichen. Das ist nicht mehr meine Heimat. Und jetzt? Ja, ich kenne sehr, sehr viele Christen, die ohne geistliche Heimat, ohne Gemeinde sind und die aber manchmal auch die falsche Erwartung haben, ja, irgendwo muss da möglichst 5 Minuten von mir weg eine fertige Gemeinde sein, möglichst mit Pastor, möglichst schon groß und entwickelt, ein gemachtes Nest, wo man sich nur noch reinsetzen muss. Und das ist unrealistisch, das ist eigentlich auch unbiblisch, ja. Und deswegen sagt der Herr das mit den 2 oder 3, weil oftmals brauchen wir dann den Mut zum Neuanfang und der ist meistens klein. Unsere Gemeinde zum Beispiel, die jetzt inzwischen auch so, treffen wir uns in Bietigheim in der Versammlung in etwa 120, 130, 140 Besucher sonntags in der zweiten Stunde. Und es fing alles mal an mit 5, 6 Geschwistern, die in einem Keller sich zusammen versammelt haben und den Herrn angerufen haben, weil sie ohne Gemeinde waren. Weil es da auch eine Trennung gab, die Gemeinde liberal wurde, die biblischen Grundsätze von sich gestoßen hatten in ihrer Mehrheit und dann blieb nur ein kleiner Rest übrig und die mussten irgendwie neu anfangen. Und die haben viel gebetet und dem Herrn vertraut und es wurden immer mehr. Als wir dazu kamen, waren schon 20, 30, zum Schluss waren wir über 40 Leute in dem Keller und der wurde zu klein. Und irgendwann haben wir dann es gewagt und mit einem anderen Hauskreis zusammen die Gemeinde in Bietigheim ein bisschen gegründet. Ja. Aber das hatte kleine Anfänge. Und deswegen Gemeinde, örtliche Gemeinde entsteht ganz unterschiedlich. Der klassische Fall, den gibt es auch heute noch, ein Evangelist. Das heißt, ein Bruder, ein Mann Gottes, dem Gott den Auftrag gibt, das Evangelium zu verkündigen. Das ist eine besondere Gabe. Der dient, Menschen kommen zum Glauben, er hilft, eine Gemeinde zu gründen. Das ist zum Beispiel die Pioniersituation. Ja? Ich kenne zum Beispiel den Bruder Walter Mauerhofer aus Österreich, vielleicht haben schon welche von ihm gehört, der treu seit vielen Jahren und inzwischen schon Jahrzehnten Vorträge hält, evangelistische Vorträge, die zunächst mal über Gartenbau handeln, über biologischen Gartenbau und hinterher kommt ein Evangeliumszeugnis. Und der hat in Österreich mitwirken dürfen, dass schon viele Gemeinden gegründet wurden. Ja, und das fing an, dass er diejenigen, die da angesprochen waren, von seinem Zeugnis zu einem Bibelkreis gesammelt hat. Und aus dem Bibelkreis haben sich einige bekehrt und taufen lassen. Und dann ist eine kleine Gemeinde, eine Hausgemeinde entstanden. Und durch Gottes Gnade sind manche dann eben zu größeren Gemeinden geworden. Ja? Das ist ein wunderbarer biblischer Weg, wie Gemeinde entstehen kann. Aber natürlich auch nicht der einzige. Es kann auch zum Beispiel sein, dass einfach ein Kreis von Gläubigen, die in anderen Umständen gläubig würden, die zum Beispiel auch durch berufliche Umstände an einen Ort gezogen sind, sich zusammentut, sich versammelt und andere kommen dazu. Und dann gibt es eine kleine Hausgemeinde und die kann durch Gottes Gnade wachsen, auch ohne dass ein Evangelist dabei mitgewirkt hat. Ne? Es gibt dann eben auch die Situation, dass es friedliche Teilungen gibt, also einfach Zellteilung als Form von Gemeindewachstum. Wenn zum Beispiel in einer Gemeinde viele Geschwister aus einem bestimmten Ort dabei sind und man merkt, da gibt es auch Brüder, die können den Dienst tun, dass man dann einfach in diesem Ort Gemeinde neu gründet, durch eine Teilung aus einer größeren Gemeinde. Das ist auch ein sehr bewährtes und gutes Vorgehen. Und dann gibt es noch eben das, was traurig ist, aber was es immer wieder auch gibt, dass zum Beispiel bibeltreue Geschwister sich von einer Gemeinde trennen und absondern müssen, die die biblischen Grundlagen verlassen hat, die von mir aus charismatisch wurde oder ökumenisch und wo man dann sagen muss, nein, wir müssen einen Neuanfang machen. Und auch so sind immer wieder Gemeinden entstanden. Das war zum Beispiel so eher eine Situation, die bei uns in Bietigheim zugetroffen hat. Tatsache ist, es gibt viele verschiedene Wege. Letztlich ist es Gott, der so eine Gemeinde aufbauen muss. Wir werden da nachher noch drauf zurückkommen. Psalm 127, Vers 1. Wenn der Herr nicht das Haus baut, mühen sich die Bauleute umsonst. Ein Grundsatz. Ja? Also wir können nicht Gemeinde bauen, sondern der Herr baut seine Gemeinde. Wir können uns ihm zur Verfügung stellen. Wir sollten uns ihm zur Verfügung stellen. Er will uns gebrauchen. Aber wir können nichts hochziehen, durchziehen, aufstellen. Das geht nicht. Ja, wir haben das vorher schon gesehen. Gemeinde ist ein geistlicher Organismus. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Und von daher gesehen, örtliche Gemeinde ist der Ausdruck wahrer und echter Gemeinde. Und da ist eben auch wichtig, dass wirklich biblische Grundsätze festgehalten werden, befolgt werden, wenn eine Gemeinde wirklich gesund und bibeltreu sein soll als Ausdruck des Leibes des Christus. Es gibt heute viele Arten von Gemeinden, die ein Stück einen christlichen Anspruch haben, die aber nicht nach der Bibel vorgehen, sondern nach irgendwelchen menschlichen oder schwärmerischen Grundsätzen. Die Pfingst- und charismatischen Gemeinden zum Beispiel, die werden eben aufgebaut durch das Wirken dieses irreführenden Geistes. Ist zum Beispiel ganz interessant, dass gegen das klare Zeugnis der Bibel in sehr vielen pfingsterischen, charismatischen Gemeinden Frauen Führungspositionen haben als Prophetinnen, als Ältestinnen und Predigerinnen. Ja? Das, obwohl ganz klar auch in den Bibeln der Charismatiker immer noch 1. Timotheus 2, 11 folgende drinsteht, das haben sie noch nicht rausgekriegt, sondern sie sagen einfach, ja, aber wenn der Geist etwas anderes sagt, dann ist das Wort in der Bibel unwichtig. Ja? Das ist übrigens auch der Lackmustest. Ja? Wenn jemand wirklich bibeltreu ist, dann muss er sagen, das, was der Geist Gottes in Gottes Wort hat niederschreiben lassen, das ist für mich verbindlich. Und der echte Heilige Geist, der widerspricht sich doch nicht. Der ändert doch nicht plötzlich seine Meinung. Ja? Sondern wenn ein Geist sagt, diese Frau soll die Führerin und Älteste und Prophetin unserer Pfingstgemeinde sein, dann ist es einfach nicht der Heilige Geist. So einfach und so klar ist es. Aber die Schwärmer sagen, das, was der Geist redet, steht über dem, was der tote Buchstabe sagt. Ja? Und da scheiden sich die Geister. Ja? Genauso die modernen Gemeindewachstumsgemeinden, das sind ja heute fast 80% der evangelikalen Gemeinden. Ja? City Church, Mosaikkirche, Gemeinde für Oberndorf oder wie auch immer. Moderne Gemeinden, wo man sagt, wir wollen den Menschen dienen, wir wollen der Welt dienen und die Welt umarmen, wir wollen alle alten heiligen Zöpfe abschneiden und wollen konsequent uns nur noch nach den Bedürfnissen der Ungläubigen ausrichten. Ja? Das ist Rick Warrens Konzept, der gesagt hat, der Schlüssel zu unserem Wachstum, die haben ja 20.000 Gottesdienstbesucher da in ihrer Gemeinde in Saddleback, war, dass wir alle alten Lieder, die geistlichen Lieder, alle rausgeschmissen haben und nur noch Rock- und Poplieder gespielt haben. Das, was unserem Publikum gefällt. Und deswegen sind wir so viele geworden. Tja, so kann man das natürlich auch machen. Ja? Rick Warren predigt im Hawaii-Hemd, ja? Ganz bewusst, locker, lässig, um zu zeigen, Leute, wir sind hier nicht heilig. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ja? Hier können wir Spaß haben. Ja, manche Gemeinden gehen so weit, dass sie Alkohol ausschenken im Gottesdienst, ja, um die Leute locker zu machen und zu zeigen, hier, wir sind doch gar nicht so weltfremd. Ja. Wir gehören auch zur Welt. Und diese Sache, das ist im Grunde eine Strategie, die letztlich biblische Gemeinde zerstört und pervertiert, völlig verkehrt, ja, wo man sagt, wir müssen Gemeinde bauen, so wie ein weltliches Unternehmen seine Umsätze erweitert, indem man nämlich sich auf die Zielgruppe, konsequent auf die Zielgruppe ausrichtet und alles tut, um die Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe optimal zu erfüllen. Ja? Und wenn die halt keine Lust auf lange Predigten haben, dann machen wir nur noch 20 Minuten Predigten. Und das Rezept ist dann eben auch, predige nicht über Sünde, sag nichts Negatives, erzähl den Leuten nichts über Buße, das schreckt sie nur ab. Erzähl ihnen immer nur was Positives, wie schön und wie wertvoll es ist, wenn man Christ ist. Ja? Und das schafft vielleicht viele Besucher, aber nicht wirkliche Gemeinde und auch keine echten Christen. Ja? Das ist eine furchtbare Verführung, aber dafür müssen die Glaubenslieder weg, dafür muss die Predigt weg. Dafür darf es dann nicht mehr in Gottesfurcht und Heiligung zugehen. Die Maßstäbe Gottes werden völlig auf die Seite gesetzt. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt. Ja? Das ist der Abfall. Das ist keine biblische Gemeinde mehr. Ja? Auch wenn da noch vorne Christusgemeinde dran steht, ja, und die Leute strömen rein und raus. Das ist Gott völlig egal. Gott schaut nicht auf sowas. Ja? Kulturrelevante Gemeinde, dass man sagt, wir konzentrieren uns auf erfolgreiche, berufliche Mit-30er mit einer Neigung zur Hip-Hop-Musik. Ja? Das ist also auch so eine neue Art von der Emerging Church, von den modernen Evangelikalen gepredigt. ICF ist zum Beispiel ein populäres Produkt dieser Strategie, wo man sagt, ja, nicht nur modernes, sondern wir müssen uns eine einzelne Zielgruppe raussuchen. Ja? Die einen haben die Zielgruppe 14- bis 18-Jährige aus der Raver-Szene und die anderen haben die Zielgruppe 20- bis 30-Jährige aus der Hip-Hop-Szene. Und dann wird eben immer genau die Musik gemacht und die Deko im Gemeindesaal. Und manche Gemeinden, ICF trifft sich zum Beispiel bewusst in Diskos, wo man dann auch gleich die richtige Atmosphäre hat, denn dort wird Rock- und Popmusik nicht nur gemacht zum sogenannten Lobpreis, sondern dort wird auch dazu getanzt. Und zwar nicht nur so, sondern mit Lichtorgel und Nebel und jedem dämonischen Effekt von der Rock- und Popmusik, um die Leute kirre zu machen, der wird eingesetzt, ganz bewusst. Ja? Also das, kulturrelevante Gemeinde, das ist so diese Schiene, die heute biblische Gemeinde kaputt macht. Und deswegen habe ich auch davor gewarnt und habe Broschüren über Emerging Church, über Willow Creek veröffentlicht, um deutlich zu machen, da werden biblische Grundsätze beiseite gesetzt, um möglichst viel Masse zu holen. Ja? Und das muss uns ganz klar sein, das ist dem Herrn Jesus ein Gräuel, das ist zutiefst gegen sein Wesen. Wisst ihr, der Herr Jesus in Johannes 6 hat erst eine Predigt gehalten, von der er genau gewusst hat, jetzt werden die ganzen Hunderte von Anhängern, die sich über meine Wunder gefreut haben, alle weggehen. Wisst ihr, was ich meine? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das war für einen Juden eine unfassbare Aussage, ja? Ein Gräuel. Die haben geschaudert, wo sie das gehört haben. Und dann sagt er den Zwölfen, und ihr wollt ja auch weggehen. Da hätte jeder Gemeindewachstumsberater die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hätte gesagt, was machst du hier? Du verärgerst deine Zielgruppe. Du verhältst dich doch überhaupt nicht kundenkonform. Ja? Nur mal, um das deutlich zu machen, wie verdreht dieses Denken ist, wie weit es von dem Herrn Jesus weg ist. Oder der Apostel Paulus in 1. Korinther 1 sagt er, das Wort vom Kreuz, das ist die Botschaft, die wir predigen. Und ich weiß ganz genau, die Griechen, die es hören, werden sagen, es ist eine Torheit. Der spinnt mit seiner Auferstehung. Die Juden, die es hören, werden sagen, das Kreuz ist das Ärgernis. Wir wollen keinen gekreuzigten Messias. Wir wollen einen siegreichen Messias. Ja, und jetzt hätte der Gemeindewachstumsexperte dem Paulus gesagt, pass mal auf, du musst deine Botschaft anpassen. Du musst für die Heiden Jesus als den wahren Philosophen darstellen und den Juden musst du ihn als Messias predigen ohne Kreuz. Dann kriegst du Leute, dann hast du Wachstum. Ja? Nur um es nochmal deutlich zu machen, der Apostel Paulus sagt, ich verkündige nichts anderes. Obwohl ich weiß, diese Botschaft wird zum Anstoß und die Leute steinigen mich und schmeißen mich aus ihren Städten. Ich verkündige das Wort vom Kreuz, denn das ist die einzige Botschaft, die rettet und die einzige, die Gott gegeben hat. Ich kann keine andere verkündigen. Versteht ihr? Dieses pragmatische Denken, lasst uns doch uns an die Zielgruppe anpassen, das kommt vom Teufel. Das ist nicht der Weg des Herrn Jesus, das ist nicht der Weg der Apostel. Ja? Und deswegen müssen wir heute eben auch aufpassen. Biblische Gemeinde bedeutet eine örtliche Gemeinde nach den Grundsätzen des Wortes Gottes bauen. Und davon nicht abweichen, nicht nach rechts und nach links. Und das ist schwierig, das ist ziemlich herausfordernd. Dabei macht man auch Fehler, ja? Das weiß der Herr auch. Das ist nicht das Entscheidende. Aber unser Bestreben sollte sein, ich möchte aufrichtig Gemeinde bauen nach der Bibel. Nach dem Wort des Herrn. Das kann ich natürlich nur, wenn ich dem altmodischen, fundamentalistischen Grundsatz anhänge, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das glauben heute nur noch ganz wenige, von den Evangelikalen wohlgemerkt. Ja? Der Führer der Evangelischen Allianz, ich glaube, das war damals der Hartmut Steeb oder weiß nicht, irgendeiner von diesen großen, hat mal in einem Interview, in einem Streitgespräch mit so einer liberaltheologischen Vertreterin der evangelischen Kirche gesagt, ach, wir in der evangelischen Allianz, wir glauben doch auch nicht mehr so alles nach dem Wort Gottes. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die Welt in 6 Tagen erschaffen wurde. Ich glaube, dass es Millionen Jahre waren. Ja? Also, das sagt schon viel. Ja? In der heutigen modernen evangelikalen Welt, diese Leute, die zum Beispiel Gemeindewachstumsbewegung predigen, die sagen auch noch, ich bin bibeltreu, aber die meinen was ganz anderes drunter. Die glauben nicht mehr, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist und sie glauben vor allen Dingen nicht, dass die Bibel der völlig genügende Ratschluss Gottes für uns ist, der uns alles gibt, was wir brauchen, um zu leben, auch als Gemeinde. Und glauben wir das? Ich hoffe es mal. Ich glaube es jedenfalls. Die Bibel sagt es auch so. 2. Timotheus 3. Da lesen wir diese bekannte Stelle, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also hier steht nicht nur, dass die Bibel inspiriert ist, Altes und Neues Testament, alle Schrift, sondern hier steht auch, dass die Heilige Schrift völlig ausreicht, um einen Menschen Gottes zu allem auszurüsten, was er braucht. Das gilt für die persönliche Lebenssituation, das gilt aber auch für die Gemeinde. Und in 1. Timotheus 3 sagt der Apostel Paulus, warum er den Timotheusbrief schreibt. 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also die Briefe des Apostels Paulus sind geschrieben worden, damit die Gläubigen wissen, wie sie in diesem heiligen Tempel Gottes sich verhalten sollen. Ja? Also es heißt, örtliche Gemeinde nach der Bibel, nach den Grundsätzen der Bibel. Ich möchte mal einfach ein paar Züge von örtlicher Gemeinde, von biblischer örtlicher Gemeinde aufzählen, die aus meiner Sicht aus den Briefen des Neuen Testaments erkennbar und ableitbar sind. Zunächst mal ist klar, es gibt eine Art von verbindlicher Mitgliedschaft und Mitarbeiterschaft in einer biblischen Gemeinde. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 5, was gehen euch die an, die draußen sind, richtet die, die drinnen sind. Das heißt, es gibt ein klares drinnen und draußen. Ja? Entweder ist jemand in der örtlichen Gemeinde oder er ist nicht drin. Ja? Das spricht natürlich gleich ein Riesenproblem an, dass wir nämlich immer mehr Christen haben, die ein unverbindliches Besucher- oder Gemeindehopper-Christentum führen. Sprich, die sind nirgends verbindlich dabei. Sie gehen mal dahin, mal dorthin. Wenn dann vielleicht irgendwie in der Predigt was Unangenehmes angesprochen wird, dann wechseln sie die Gemeinde, gehen woanders hin. Wenn sie vielleicht mal sogar in eine Gemeinde kommen, wo sie vielleicht zurechtgewiesen werden oder sogar unter Gemeindezucht gestellt werden, ja, dann gehen sie einfach in eine andere Gemeinde, die lockerer ist und die sie mit Kusshand aufnimmt. Gar kein Problem mehr. Ja? Also Unverbindlichkeit, Individualismus und eine gewisse Weigerung, sich verbindlich irgendwo anzuschließen, ist heute leider ja, ziemlich weit verbreitet. Aber das ist eigentlich keine biblische Haltung. Ja? Es gibt Ausnahmesituationen, wo das vielleicht mal für eine gewisse Zeit gar nicht anders geht. Ja? Wir raten auch jedem, der zu uns kommt und der sich uns anschließen will, wart erst mal ein halbes, dreiviertel Jahr, schau dir das an, wir wollen dich kennenlernen und dann sehen wir, ob der Herr uns zusammenführt, ob das passt. Ja? Es ist auch nicht gut, da zu schnell zu sein. Auf der anderen Seite, wenn jemand grundsätzlich unverbindlich ist und sich immer wieder versucht, da rauszuwinden, dann stimmt was in seinem geistlichen Leben nicht. Und zwar auch in der Beziehung zum Herrn. Ja? Denn wenn jemand wirklich dem Herrn nachfolgt, dann wird der Herr Jesus ihn in die Verbindlichkeit in eine Gemeinde führen. Weil das ist sein Plan. Das ist sein Ziel, dass wir geistlich wachsen, den Herrn besser kennenlernen, in einer Umgebung, wo wir getragen werden, geliebt werden, aber auch ermahnt werden und korrigiert werden. Ja, und das eine wollen wir sehr gerne und fordern uns mehr davon, und das andere wollen viele gar nicht, und dann sind sie plötzlich verschwunden. Und das ist nicht biblisch. Ja? Also das, eine gewisse Verbindlichkeit gehört dazu. Es gehört dazu die biblische Taufe als Bekenntnis am Anfang des Glaubens und als Voraussetzung der Mitgliedschaft. Ja? Ich denke, das ist auch eine wichtige Sache. Und biblische Taufe heißt eben nicht Säuglingsbesprengung, sondern Glaubenstaufe. Erst Glaube, dann Taufe. Ja? Das ist ein Bekenntnis. Wie gesagt, das ist kein Sakrament, das unser Leben ändert, das uns errettet. Aber das ist ein Bekenntnis, das der Herr Jesus möchte von uns, dass wir verbindlich zu ihm gehören und nicht mehr zu dieser Welt. Und dieses Bekenntnis hat durchaus Folgen, ja, auch für unsere weltliche Umgebung. Brotbrechen, ja, das gehört mit zu den Grundordnungen. Wir erinnern uns an Apostelgeschichte 2,42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ja. Grundzüge biblischer Gemeinde sollte in jeder Gemeinde zu finden sein. Ja? Verbindliche Mitgliedschaft ist übrigens Gemeinschaft. Ja? Anteil an den Segnungen, Anteil an der Ermutigung, Anteil an der Korrektur, Anteil an der Ermahnung, dass man das miteinander teilt. Das ist Gemeinschaft. Ja? Brotbrechen, dann Gemeindezucht. Es gibt keine biblische Gemeinde ohne Gemeindezucht. Das lehrt uns die Bibel in 1. Korinther 5, wo es darum geht, dass da jemand in grobe Hurereisünde gefallen ist und die Korinther haben ihn einfach in der Gemeinschaft der Gemeinde belassen. Und der Apostel Paulus tadelt sie und sagt, das ist Sauerteig der Sünde. Das verunreinigt die ganze Gemeinde, tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Natürlich erst, nachdem man ihn ermahnt hat, versucht hat, zurechtzubringen. Aber es muss auch Gemeindezucht geben, sonst ist es keine biblische Gemeinde. Ja? In der Methodistenkirche, in der wir waren, hat ein jüngerer Mann seine Frau betrogen, ein Verhältnis mit seiner Sekretärin angefangen, hat sich dann später von der Ehefrau scheiden lassen. Und er war die ganze Zeit Kindermitarbeiter und blieb es auch. Und er und seine geschiedene Frau waren im Gemeindevorstand. Und die waren beim Abendmahl zusammen, alles kein Problem. Das war nachdem wir dort schon raus sind, aber spätestens dann hätten wir raus müssen. Weil das ist eine Perversion, die schreit zum Himmel. Ja? Also das Gemeindezucht gehört zu einer biblischen Gemeinde dazu. Es gehört auch dazu die Aufsicht durch Aufseher, Älteste oder Hirten. Ja? Es gibt keine biblische Gemeinde, wo es nicht Aufsicht gibt. Das ist eine der Grundordnungen Gottes. Wie das aussieht, da gibt es einiges an verschiedenen Möglichkeiten. Ja, wir haben Brüder, die sagen, wir sind keine Ältesten, wir tun den Dienst von Ältesten. Andere sagen, wir sind Älteste. Das ist untergeordnet. Aber wenn es keine Hirten gibt, die über die Herde wachen, dann zerstreut sich die Herde und der Teufel kann alle möglichen bösen Sachen reinbringen. Das geht so nicht. Ja? Es braucht also eine gewisse Autorität, es braucht eine gewisse Führung, es braucht eine Aufsicht von Brüdern. Das können keine Frauen tun, das sind Älteste, das sind Männer Gottes mit einer gewissen Reife, einer biblischen Festigung, die darauf zu achten haben, dass das Gemeindeleben nach dem Wort Gottes verläuft. Ja, das gehört dazu. Und es braucht Wortverkündigung, Lehre und Verkündigung des Wortes. Ohne das gibt es keine biblische Gemeinde. Ich werde das nachher noch mal etwas genauer ausführen, aber das gehört dazu und es gehört auch dazu, dass die Ordnungen Gottes in Bezug auf die Frau, die Stellung der Frau, eingehalten werden. Auch da werde ich nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Das sind also so bestimmte biblische Grundsätze, die gehören zu einer biblischen Gemeinde dazu. Ich möchte jetzt einfach noch ein bisschen genauer auf einzelne Grundzüge eingehen. Wie gesagt, die Bibel sagt, dass die Apostelbriefe die Richtschnur, die von Gott gegebene Richtschnur für unser Gemeindeleben sind. Ich lese dazu mal 1. Korinther 14, da geht es ja um das Schweigen der Frau. Und da sagt der Apostel Paulus, der Geist Gottes, auch im Hinblick darauf, dass diese Dinge mal in der Endzeit besonders umstritten sind, wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Ist doch interessant, dass der Geist Gottes das hat niederschreiben lassen. Ja? Wir leben heute in einer Zeit, wo es viele Theologen gibt, auch in der evangelikalen Welt, die sagen, nun ja, der Apostel Paulus war ein bisschen frauenfeindlich, das war die Kultur des ersten Jahrhunderts, das müssen wir heute nicht mehr so ernst nehmen. Wir sind ja heute im 21. Jahrhundert und da gelten ganz andere kulturelle Rahmenbedingungen, das lassen wir mal beiseite. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ja? Ich glaube, dass der Geist Gottes das hier hat niederschreiben lassen, um uns zu zeigen, das, was der Apostel Paulus schreibt, hat er nicht als seine Privatmeinung geschrieben, sondern das ist die verbindliche Anweisung des erhöhten Herrn für seine Gemeinde. Und zwar nicht nur im ersten Jahrhundert. 1. Korinther 14, Vers 37. Ja. 1. Korinther 11, Vers 2 lesen wir auch etwas. Da heißt es, ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Auch das spricht von verbindlichen Richtlinien für die Gemeinde. Der Apostel Paulus redet nicht hier von menschlichen Traditionen, sondern er sagt, ich habe die Dinge, die ich euch aufgeschrieben habe, auch übers Brot brechen, die habe ich vom Herrn empfangen und ich gebe sie so weiter, wie ich sie empfangen habe. Wortwörtlich genauso, nichts dazugefügt, nichts weggenommen. Das habe ich vom Herrn, ich gebe es euch und ihr müsst es festhalten. 2. Thessalonicher 2,15. Lesen wir das auch nochmal. So steht ihr nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Auch da sind es göttliche Überlieferungen, nicht menschliche Überlieferungen. Ja? Also die Gemeinden sollen festhalten an den Briefen der Apostel, an dem, was Christus durch seine Apostel uns gesagt hat. Wer das nicht tut, der ist unordentlich. 2. Thessalonicher 3, Vers 6 und muss zurechtgewiesen werden, wenn er nicht nach den Überlieferungen wandelt, die der Apostel Paulus gegeben hat. Ja? Also das ist eben die Grundlage, Gemeindeleben auf der Grundlage des Wortes. Ich habe schon erwähnt, Verbindlichkeit, vielleicht dazu noch ein Wort aus 1. Thessalonicher 5. Vers 11, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Lebt im Frieden miteinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Also das sind Ausdruck von Gemeindeverbindlichkeit. Ja? Dass wir einander ermuntern, ermahnen, füreinander beten, einander tragen, wie in einer Familie. Aber das schließt eben auch Korrektur ein. Ja? Verbindlichkeit heißt, ich muss jedem meiner Brüder und Schwestern das Recht geben, zu mir zu kommen und zu sagen, du Rudolf, das, was du da gemacht hast, das finde ich nicht richtig. Überleg dir das mal. Aus meiner Sicht ist das biblisch nicht richtig. Ja? Das darf ich als einer der Mitältesten bei uns in Bietigheim mir von jedem jungen Bruder und jeder jungen Schwester sagen lassen. Muss ich mir sagen lassen. Ja? Da gibt es also gar nichts. Jedes Kind Gottes sollte von jedem Kind Gottes eine Ermahnung akzeptieren. Du weißt nicht, ob der Geist Gottes nicht genau durch einen ganz jung bekehrten jungen Bruder zu dir redet. Und du bist schon 40 Jahre im Glauben. Das passiert sogar, denke ich, ganz gerne. Ja, ist auch richtig so. Ja, wir müssen bereit sein, aufeinander zu hören. Natürlich, wir sind nicht verpflichtet, sklavisch jede Ermahnung anzunehmen. Aber wir sind verpflichtet, sie ernst zu nehmen und vor Gott zu bewegen, Herr, hast du mir nicht dazu was zu sagen? Ja? Sonst leben wir nicht verbindlich. Sonst gehen wir dem Herrn aus dem Weg, indem wir unsere Brüder und Schwestern missachten. Ja? Also das sind zum Beispiel so ganz konkrete Dinge. Ja? Ältestendienst, Aufseherdienst, eben auch eine ganz wichtige Sache, besonders in der Endzeit. Ja? Apostelgeschichte 20, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, weil es nämlich Wölfe gibt, die eindringen wollen. Ich werde es jetzt nicht lesen, aber es ist ganz wichtig. Ja? Das heißt, wir brauchen Ältestendienst umso mehr in dieser Endzeit und die Ältesten müssen auch Brüder sein, die zum Beispiel vom Wesentlichen her in groben Zügen auch diese ganzen Endzeitverführungen ein Stück kennen. Die müssen die Schrift kennen, die müssen aber auch ein Stück wissen um die Gefahren der Herde. Ja? Wenn da jemand kommt und sagt, du guck mal her, ich habe da so ein Buch mal geschenkt gekriegt, Joyce Meyer oder so, soll ganz gut sein, soll ich das lesen? Ja, dann muss ein Ältester sagen können, du pass mal auf, hast du schon mal 1. Timotheus 2 gelesen, eine Frau, die lehrt, meinst du, das ist wirklich gut? Und da ist die auch noch Charismatikerin, predigt das Wohlstandsevangelium, ja, lass mal lieber die Finger davon. Ja? Das Problem ist, heute fragt schon gar niemand und vielleicht können manche Ältesten keine begründete Antwort geben. Aber das gehört eben dazu, dass man als Ältester sich über die Gefahren, die der Herde drohen können, im Großen und Ganzen, da kannst du auch nicht alles wissen, aber im Großen und Ganzen orientiert, ja, zum Schutz der Herde. Titus 1, vielleicht lesen wir wenigstens einen Vers da davon noch. Oder ein paar Verse. Ab Vers 5, Titus 1, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also dieser Aufseherdienst ist eben auch wichtig, um zum Beispiel Irrlehren und falsche Dinge von Gemeinden wegzuhalten. Charismatiker werden oft gelehrt, sei wie ein Sauerteig. Geh einfach in die Gemeinde, red gar nicht groß drüber und breite die Dinge aus, die du bekommen hast. Ja? Das heißt, wenn man da nichts drüber weiß, kann da jemand kommen, kann heimlich die Leute um sich sammeln und irgendwann sind plötzlich in deiner Gemeinde 10 Charismatiker und die treten dann irgendwann mit lautem Geräusch aus. Das war der Sauerteig. Ja, deswegen muss man eben auch da Bescheid wissen und muss vielleicht auch mal jemanden fragen, der so einen unklaren Hintergrund hat, redest du eigentlich in Zungen? Ja, das ist keine unanständige Frage, das darf man heute ruhig fragen, in der heutigen Zeit. Ja. Und wenn er sagt ja, dann sollte man einfach mal vertieft mit ihm drüber reden. Ja. Das sind so Dinge, dafür brauchen wir Hirten, Aufseher, die über der Herde wachen. Daneben die symbolischen Handlungen, Taufe und Brotbrechen. Es ist eben auch wichtig, dass auf der einen Seite zum Beispiel nicht irgendjemand getauft wird, sondern dass man auch ein Stück weiß, der hat sich wirklich bekehrt. Der will mit dem Herrn leben, der ist wiedergeboren. Und auch, dass beim Brotbrechen nicht das ein Selbstbedienungsladen ist für jeden, der da reinkommt, sondern dass das Brotbrechen etwas ist, das wirklich für die Kinder Gottes ist und auch für Leute, die nicht in offenbarer Sünde leben. Ja? Darüber sollte eine biblische Gemeinde wachen. Ja? Das sind die Belehrungen in 1. Korinther 10 und 11, die darüber sprechen. Und ich denke, auch die biblische Ordnung für Mann und Frau, das gehört auch zu dem, was festzuhalten ist. Ja? Also eine Gemeinde, in der eine Frau als Ältestin und Predigerin auftritt, ist keine biblische Gemeinde. Ja? Da würde ich zum Beispiel nie sein wollen. Es muss klar sein, in dem Moment, wo eine Gemeinde irgendeine Ordnung bricht, auch wenn sie sagt, wir schaffen die Taufe ab oder wollen kein Brot brechen mehr, dann ist sie keine biblische Gemeinde. Dann kann ich auch nicht dort sein, wenn man bewusst dem Wort Gottes ungehorsam ist. Und das ist natürlich sehr heikel, also jetzt gerade was das die Ordnung für die Frau angeht, weil das dem feministischen Zeitgeist natürlich krass widerspricht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Gott wirklich ganz bewusst auch diese Ordnung vom Schweigen der Frau, von der Unterordnung der Frau unter den Mann, von der Begrenzung der Leitungs- und Verkündigungsaufgaben auf die Männer, das hat Gott ganz bewusst getan. Und das ist auch gültig, bis der Herr die Gemeinde in den Himmel holt. Da gibt es kein kulturelles Verfallsdatum für diese Ordnungen, ja. Und zwar ganz einfach deshalb, und das möchte ich vielleicht doch noch kurz erwähnen, weil das eben heute so schwierig ist, auch für unsere Schwestern, diese Dinge geistlich einzuordnen. Aber ich glaube, es hängt einfach zusammen damit, nach der Lehre von Epheser 5, das haben wir ja schon betrachtet, ist der Mann ein Symbol und Stellvertreter für Christus und die Frau ist ein Symbol und ein Stellvertreter für die Gemeinde. Ja, ich lese es nochmal. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Also die Frau steht für die Gemeinde, der Mann steht für Christus. Und deshalb zum Beispiel 1. Korinther 11, der Mann hat die Leitung, er ist das Haupt, die Frau nimmt bewusst die Stellung der Unterordnung ein. Und da ist auch die Kopfbedeckung aus meiner Sicht eine biblische Ordnung, die genau diese Unterordnung der Frau in der Gemeinde bezeugt, um der Engel willen. Das gehört also auch mit zu den biblischen Ordnungen dazu, aber auch das Schweigen der Frau. Weil im Grund sagt die Bibel, wenn die Gemeinde zusammenkommt, dann soll Christus reden und die Gemeinde hört zu und ordnet sich unter. Ja? Deswegen der Mann als Stellvertreter für Christus ist der, der redet und leitet, und die Frau, die symbolisch für die Gemeinde steht, schweigt und ordnet sich unter und zeigt auch diese Unterordnung durch die Kopfbedeckung. Das sind Dinge, die sind heute weitgehend verloren gegangen, aber ich glaube trotzdem, dass sie zur biblischen Gemeindeordnung dazugehören. Ja? Und dass eine Frau damit Gott verherrlicht und auch ein Zeugnis vor den Engeln abgibt für die richtige Stellung der Gemeinde vor Christus. Vielleicht lesen wir gerade noch Epheser 3, Vers 10. Da geht es eben um diese Zeugnisrolle der Gemeinde vor den Engeln. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Ja? Also wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, dann sind die Engel irgendwo anwesend und schauen zu. Das glaube ich. Ja? Und sie wollen sehen, oder sie sollen sehen, dass die Gemeinde die Ordnungen Gottes hält, damit Christus dadurch verherrlicht wird. Da können wir mal drüber nachdenken. Wie gesagt, aus meiner Sicht gehört es auch mit dazu. Dann eben ganz wichtig für jede Gemeinde ist eine klare Wortverkündigung. Und zwar nicht nur irgendeine Wortverkündigung, sondern so wie es in 2. Timotheus 4,1 heißt, das lese ich mal ab Vers 1 bis Vers 4, 2. Timotheus 4, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also Wortverkündigung ist lebenswichtig für jede biblische Gemeinde. Die Gemeinde, der Glaube des Einzelnen, die Gemeinde wird erbaut durch das Wort. Ohne das Wort gibt es auch keine Gemeinde. Und das Wort soll reichlich verkündigt werden, nicht nur spärlich, nicht diese 20 Minuten Inputs, die die modernen Gemeindegründungslehrer den Leuten aufnötigen wollen. Ja? Sondern es geht darum, dass gründlich, tiefgreifend, immer wieder neu das Wort Gottes verkündigt wird, und zwar der ganze Ratschluss Gottes. Das möchte ich vielleicht aus Apostelgeschichte 20 noch einmal betonen, wo ja der Apostel Paulus Zeugnis gibt von seinem Dienst. Und er sagt da, Vers 26, Apostelgeschichte 20, folgende: Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Also biblische Wortverkündigung ist nicht das, dass man nur das Positive verkündigt und die Buße weglässt. Biblische Wortverkündigung ist auch nicht, dass man nur immer über Lebensstil predigt und die Ratschlüsse Gottes über die Gemeinde, das kommende Gericht, das tausendjährige Reich, dass man das alles einfach verschweigt und sagt, das ist doch alles unpraktisch, brauchen wir doch nicht. Ja, so hat der Apostel Paulus auch nicht gedacht. Überlegt euch mal, was er den Thessalonichern alles gelehrt hat in den paar Wochen oder Monaten, wo er dort war. Ja? Über den Tag des Herrn, über die Entrückung, über das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, über das, was aufhält. Ja? Also wenn wir bloß in den Thessalonicher Briefen so ein bisschen gucken, dann staunen wir, was der Apostel Paulus diesen Jungbekehrten alles zugemutet hat. Ja? Und er sagt in Apostelgeschichte 20, ich habe reichlich gelehrt, immer wieder gelehrt, hin und her in den Häusern Selbst das Evangelium hat er gelehrt. Nicht eine Kurzpredigt und dann geschwind ein Übergabegebet, ja? Sondern er hat hin und her den Ratschluss Gottes so lang erläutert, bis der Geist Gottes die Leute überführt hat und sie sich bekehrt haben. Ja? Und das brauchen wir auch. Eine gründliche, tiefgreifende Belehrung, Wortverkündigung, und zwar sowohl Lehre als auch Ermahnung. Lehre, das sind mehr die Zusammenhänge. Also was ich bringe, ist meistens Lehre. Ja? Verschiedene Bibelstellen, Zusammenhänge zwischen den Bibelstellen, die großen Linien der Bibel. Das ist ganz wichtig. Dadurch werden wir zur Mündigkeit geführt. Wenn du immer nur in den Details bleibst als Christ, wirst du nicht mündig. Aber auf der anderen Seite, wenn du nur Lehre hättest, wäre es auch einseitig. Wir brauchen auch praktische, seelsorgerliche, ermunternde Predigten, die ins Detail gehen. Das muss sich ergänzen. Ja? In 2. Timotheus 4 haben wir beides. Verkündige das Wort. Und wisst ihr, verkündige heißt Kerissein, das heißt, proklamiere es als ein Herold des Allerhöchsten. Es ist ja nicht mein Wort. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Und das verkündigen wir als Herold, als ein Bote des Allerhöchsten. Und es beinhaltet Autorität, nicht für den Boten, sondern für die Botschaft, weil sie von Gott kommt. Ja? Das heißt, ich muss in der Ehrfurcht verkündigen, das sind die Worte des lebendigen Gottes, die wir hier hören. Ja, da kann ich nicht lümmelhaft sagen, hey Leute, lasst uns mal sehen, was Jesus heute wieder sagt. Ja? Wisst ihr schon allein das, dass man gar nicht mehr sagt, der Herr Jesus. Ja? Da habe ich ein großes Problem damit. Bei den Charismatikern hieß es immer nur Jesus. Da hat man nie gehört, der Herr Jesus oder der Herr Jesus Christus. Aber ich persönlich sehe das so, sobald der Herr verherrlicht war im Himmel, haben die Apostel praktisch immer gesagt, der Herr Jesus Christus. Ja? Er war nicht mehr der erniedrigte Mensch auf der Erde, er ist jetzt der verherrlichte Herr im Himmel. Und wir sollen ihm die Ehre geben. Der Titel Herr, das ist der Titel, weshalb sich jedes Knie vor dem Herrn Jesus einmal beugen wird. Ja? Also nur so, ja? Er ist nicht unser Kumpel, er ist unser Herr. Ja? Er ist nicht der, wo du sagen kannst, hey, mit Jesus kannst du in die Disco gehen und abtanzen. Ja? Das ist eine falsche Botschaft. Aber die hörst du heute hin und her fast überall. Vor allen Dingen jungen Leuten gegenüber. Das ist Verführung pur. Ja? Also Kerissein bedeutet, ehrfürchtig als Bote des Allerhöchsten das Wort proklamieren. Und zwar so, wie es geschrieben steht, ohne Abstriche. Und dann wird sogar noch gesagt, dass man die Dinge tun soll, die ein Prediger normalerweise am ungernsten tut. Na, da heißt es nämlich, überführe, tadle, ermahne. Das sind so ungefähr die drei Sachen, die wir am wenigsten gern haben bei Predigten, oder? Wenn wir ehrlich sind. Aber ihr Lieben, wenn wir geistlich gesund sind, dann müssen wir uns Prediger wünschen, bei denen das Wort Gottes uns überführt von Sünde. Ist es nicht was Herrliches, wenn uns der Herr Dinge bewusst macht über einer Predigt, wo wir sagen, Mensch, das ist mir noch gar nicht bewusst gewesen. Das möchte ich jetzt aufräumen und in Ordnung bringen. Ich finde das was Schönes. Das zeigt, dass das Wort Gottes seine reinigende Kraft als das Wasser effektiv auch ausübt. Wie ist denn das mit Hebräer 4, Vers 12? Mögen wir das? Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidendes Schwert. Und es dringt durch und trennt. Und wir werden vor ihm offenbar. Und es ist der Herr Jesus im Endeffekt. Ja? Das ist genau das. Das brauchen wir. Und wir müssen im Grunde fliehen vor Predigern, die uns bloß streicheln und die uns bloß schmeicheln, um dann nachher die Hand aufzuhalten und die Spenden zu kassieren. Ja? Und wir müssten uns drängeln zu Predigern, die in der Furcht Gottes vor dem Herrn stehen und kompromisslos noch das Wort Gottes verkündigen. Können wir uns ja mal fragen. Und wir müssen beten für unsere Gemeinde, Herr, erwecke du Brüder bei uns und erwecke die Brüder, die den Dienst tun, dass sie es wirklich in der Furcht Gottes tun, in Vollmacht, sodass dein Ratschluss voll verkündigt wird, dass wir überführt werden, dass wir ermuntert werden, aber auch zurechtgebracht werden. Oder habt ihr das nicht nötig? Es gibt ja vielleicht Christen, die sind so vollkommen, dass sie keine Zurechtweisung brauchen. Ich fürchte, wir sind eher solche, die keine brauchen können, die es nicht gerne haben. Aber im Prinzip brauchen wir es alle und wissen es auch und sollten es auch ehrlich zugeben. Ja? Und dann werden wir beten, Herr, gib, dass unsere Brüder das Wort mutig und kühn verkündigen, zur Zeit oder zur Unzeit, gelegen oder ungelegen. Ja? Ja? Ganz wichtig. Und da braucht man auch Mut und Kraft von oben, wenn man weiß, wenn du das jetzt predigst, dann gibt es Konflikte. Kannst du bei bestimmten Sachen von vornherein sagen. Ja, ich weiß auch, dass es sicher welche gab, die jetzt meine Ausführungen zur Frauenfrage nicht so furchtbar toll fanden. Ja. Hilft nichts. Muss es trotzdem sagen. Ja. Und diese Freimütigkeit, die muss man sich schenken lassen vom Herrn. Und die dürfen wir erbitten für unsere Brüder, die den Dienst am Wort tun. Ja. Und auch für überregional wirkende Brüder, die lehren, Benedikt Peters, solche Brüder, ja, Wolfgang Nestvogel, dass sie noch in Freimütigkeit und kompromisslos das Wort Gottes verkündigen. Das ist gar nicht selbstverständlich. Das ist immer auch ein geistlicher Kampf. Ja, ein weiteres Element biblischen Gemeindelebens sind die Gebete. Plural. 1. Timotheus 2 zeigt, was das bedeutet. Ich will da jetzt nur kurz drauf eingehen, wir sind schon relativ fortgeschritten. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Ja, also nicht nur, Herr, bitte segne mich, ja, hilf mir. Wir sollen beten für alle Heiligen, wir sollen beten für alle Diener des Wortes, für alle Evangelisten. Wir sollen beten für Geschwister, die in Leid und Not sind. Wir sollen beten für die Ungläubigen und wir sollen beten für die Obrigkeit. Ganz wichtig. Das ist die Art, wie wir heute mitregieren können, in Anführungsstrichen. Nicht, indem wir fragwürdige Parteien wählen, aus meiner Sicht, und nicht, indem wir politische Aktionen machen, sondern indem wir beten für die Obrigkeit. Und das Letzte, aber nicht das Unwichtigste, sondern etwas sehr Wichtiges, ist das Zeugnis des Evangeliums. Auch das gehört zu jeder biblischen Gemeinde dazu, dass sie nach außen hin sich bemühen, das Evangelium unter den Ungläubigen weiterzutragen. Ich habe vorher schon gesagt, es gibt die Gabe des Evangelisten, die ist eher selten. Das ist normalerweise eine vollzeitliche Gabe, also entweder Missionar oder Evangelist, so wie zum Beispiel der Rudi Joas vom Missionswerk Werner Heugelbach oder so, der rumreist und das Evangelium verkündigt, wo er eingeladen wird. Ja? Ganz wichtiger Dienst, aber natürlich darauf allein kann das nicht ruhen. Sondern nicht jeder Christ ist ein Evangelist, aber jeder Christ ist ein Zeuge des Herrn Jesus und des Evangeliums. Ja? Wir haben vielleicht nicht die Gabe, das alles so toll zu erklären, aber wir können trotzdem mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden und Bekannten reden und ihnen ganz einfach, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, von Herzen sagen, was die Rettungsbotschaft ist. Ja? Und das ist manchmal viel wirksamer und ist zum Teil auch als Vorarbeit für einen Evangelisten ganz entscheidend. Ganz oft kommen gerade die Menschen zum Glauben, die schon von einfachen Christen sozusagen vorbereitet wurden und eingeladen wurden zu einer Evangelisationsversammlung und dann kommt das Wort nochmal und dann ist sozusagen der letzte Schritt getan. Ja, aber die anderen Schritte, da braucht es jeden von uns. Die Alten und die Jungen, die Brüder und die Schwestern, jeder hat auf seine Weise Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben. Und ihr Lieben, ich weiß das, und das müssen wir ganz realistisch sehen, in der Endzeit ist bei uns im christlichen Abendland, im ehemaligen, ein steinharter Boden. Ja. Da die charismatischen Schwärmer, die sagen, in Stuttgart bekehren sich 80.000 Leute, das ist völliger Blödsinn. Ja? Wir können heute froh sein, wenn sich Einzelne bekehren. Aber das macht die Evangelisationsaufgabe nicht weniger wichtig. Und wir sollen uns nicht mutlos machen lassen. Sondern es kommt Gott gerade auch auf die Einzelnen an. Ja? Und womöglich ist der Mann, den du zum Glauben führst, nachher der Letzte, der die Vollzahl der Heiden vollmacht und die Gemeinde wird entrückt. Ja? Aber davon ganz unabhängig. Es geht darum, dass wir treu unseren Dienst tun, dass wir das Evangelium ausbreiten, auch wenn 90% es ablehnen. Und das ist halt hart. Ja? Das ist aber, der Apostel Paulus hat es auch nicht anders erlebt im Prinzip. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass jeder von uns daran teilnimmt, dass wir füreinander da beten. Und trotzdem ist es dann auch gut, wir machen das zum Beispiel, dass wir jetzt mit Rudi Joas wieder eine Evangelisation machen, machen wir alle 2 Jahre. Da laden wir breit ein in Ludwigsburg und wir haben immerhin nach einigen trockenen Jahren und Versuchen jetzt 2-mal erlebt, dass sich Menschen wirklich bekehrt haben. Total aus der Welt, Ehepaare zum Teil, die bei uns jetzt in die Gemeinde gehen, die eine wunderschöne Entwicklung nehmen. Also der Herr wirkt auch heute noch. Ja? Dafür kann man beten. Wie es die einzelne Gemeinde macht, hängt ganz stark von den örtlichen Dingen ab. Manche laden ein Zelt ein. Wir haben gemerkt, Zelt ist bei uns nicht fruchtbar gewesen. Wir haben eine Saalevangelisation. Andere haben noch andere Formen. Darauf kommt es nicht an. Ja? Das zeigt der Herr jedem. Aber wir dürfen nicht fruchtlos bleiben als Zeugen des Evangeliums. Ja, also das sind so diese Punkte. Vielleicht möchte ich nochmal zusammenfassen. Ich würde denken, es gibt 3 grundlegende Aufträge der Gemeinde Gottes, jeder örtlichen Gemeinde auch. Der erste ist der Dienst nach oben. Und das ist für mich sogar der wichtigste, nämlich der priesterliche Dienst der Anbetung Gottes. Die geistlichen Opfer, die wir darbringen als heilige Priesterschaft. Das ist für mich der wichtigste Dienst. Ja, es ist also falsch aus meiner Sicht, wenn man sagt, die Gemeinde ist nur aus einem Grund auf der Erde, um zu evangelisieren. Das ist falsch. Das glaube ich nicht. Das ist nicht richtig. Evangelisation ist wichtig, aber es ist nicht das Einzige. Der erste Auftrag, Anbetung Gottes, der Auftrag nach oben. Der zweite Auftrag ist nach innen, der ist auch sehr wichtig. Nämlich, die Gemeinde ist dazu da, dass die einzelnen Heiligen erbaut werden und hinwachsen zu Christus hin. Epheser 4, volle Mannesreife. Das schaffen wir nicht alleine, ihr Lieben. Dafür brauchen wir Gemeinde, dafür brauchen wir unsere Mitgeschwister, damit wir geistlich wachsen können. Und der dritte Auftrag ist der Auftrag nach außen. Ganz klar. Zeugnis des Evangeliums. Keiner von diesen 3 Aufträgen darf gegen den anderen ausgespielt werden. Keinen darf man überbetonen oder unterbetonen. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ja? Wir brauchen da eine Ausgewogenheit. Und heute ist es oft so, dass gerade der priesterliche Auftrag der Anbetung kommt total zu kurz oder wird eben total verfälscht mit charismatischen Lobpreisliedern, die genau das Gegenteil von biblischer Anbetung sind und den Geist Gottes betrüben. Das ist umkämpft. Wisst ihr was? Der Satan will seit tausenden von Jahren dem lebendigen Gott Anbetung rauben. Ne? Ich habe da ein Buch geschrieben, der priesterliche Auftrag der Gemeinde, da habe ich das mal versucht, in der Bibel so nachzuzeichnen. Ja? Vom Tanz ums goldene Kalb, immer wieder, der Feind hat versucht, Gott Anbetung zu rauben und sie zu den Götzen umzulenken. Ja? Und das ist auch heute noch so. Die zweite Sache ist auch umstritten. Wir haben eine Fragenbeantwortung nachher. Die zweite Sache ist auch umstritten, nämlich die Förderung zur geistlichen Reife. Ja, wenn ich Gemeindewachstumsprinzipien anwende, dann richte ich alles nur auf das Niveau und die Erwartungen von Ungläubigen aus. Das heißt, die Gläubigen bekommen weder Lehre noch Ermahnung noch Weiterführung und bleiben im Unmündigkeitsstadium. Ja? Und auch das dritte, biblische Evangelisation, wird von diesen modernen Strömungen untergraben, weil nämlich ein falsches Evangelium verkündigt wird. Wissen, wenn man nur noch sagt, glaube an Jesus, nimm ihn auf, du kannst weiterleben, wie du willst, du musst nicht mit der Sünde brechen, du musst dein Leben nicht übergeben. Hauptsache, du nimmst Jesus auf, dann hast du noch das Ticket zum Himmel und kannst so weiterleben wie bisher. Ich übertreibe das ein bisschen, aber das ist keine biblische Evangelisation. Ja? Da waren Leute betrogen. Ja? Also von daher, wir haben einen Kampf. Ja? Alle die Aufträge der wahren Gemeinde Gottes werden heute verfälscht und der Feind versucht, uns davon wegzulenken und uns auf ein Nebengleis zu bringen, auf ein falsches Gleis. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir das festhalten, was biblische Gemeinde wirklich für Grundsätze hat, damit wir da nicht fehlgehen. Ja, ich möchte einfach kurz nochmal zusammenfassen. Wichtig ist, dass der Herr Jesus der Mittelpunkt ist und das Zentrum jeder biblischen Gemeinde. Wichtig ist, dass wir in der Agape-Liebe untereinander verbindliche Gemeinschaft haben. Und es schließt Ermunterung, Hilfestellung genauso ein wie Ermahnung. Wichtig ist auch, dass wir eine Gemeinde sind, die den wiederkommenden Herrn erwartet. Ja, da habe ich auch eine eigene Broschüre drüber geschrieben, den Herrn erwarten. Wenn wir vor uns hinleben und nicht uns bewusst machen, dass die Zeit der Gnade bald zu Ende sein kann, dann leben wir falsch. Ja? Wir sind in dieser allerletzten Zeit auf der einen Seite die Hure Babylon reift aus und auf der anderen Seite die Brautgemeinde reift aus und wird zubereitet vom Herrn für die Entrückung. Und die kann heute oder morgen kommen, aus meiner Sicht. Ja? Wir brauchen diese Naherwartung, die der Apostel Paulus den Thessalonikern beigebracht hat, die den Herrn Jesus aus dem Himmel erwartet haben und Gott gedient haben. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Das brauchen wir heute. Ja, biblisches Gemeindeleben ist nur möglich, wenn der Geist Gottes Raum hat zu wirken. Und das bedeutet, dass unser Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden gekreuzigt wird, in den Tod gegeben wird. Galater 5. Ja, wenn wir unserem Fleisch leben in einer biblischen Gemeinde, dann zerstören wir und bauen nicht auf. Unser Fleisch zerstört. Der Geist Gottes baut auf. Ja? Deswegen, ohne das Kreuz, ohne dieses Ausleben des mit Christus gekreuzigt sein und auferstanden seins, Galater 2,20, gibt es kein gesundes Gemeindeleben. Und das Letzte, das Ziel biblischer Gemeinde muss immer sein, dass der Herr Jesus Christus verherrlicht wird. Ich möchte es vielleicht nochmal lesen aus 1. Petrus 4 und dann sind wir auch am Schluss angekommen. 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede es aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wisst ihr, das sollte unser Ziel sein. Herr, schenk doch, wenn wir zusammenkommen, dass du verherrlicht wirst. Dass wir dein Wort ausleben, dass wir dir die Ehre geben, dir wirklich auch den Raum in unserem Leben, in unserer Gemeinde geben, der dir zusteht. Ja, wenn wir dieses Verlangen haben, dann wird unser Gemeindeleben besser werden. Dann hat der Herr mehr Raum zu wirken. Unser Verlangen sollte sein, in allem soll der Herr Jesus verherrlicht werden, soll Gott, der Vater, durch den Herrn Jesus verherrlicht werden. Dann steht es gut um unsere Gemeinde und um uns persönlich. Gut, damit möchte ich schließen und vielleicht können wir noch eine Gebetsgemeinschaft halten.